Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ein herzliches Willkommen zur neuesten Episode des Lichtblickcasts. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis und begrüßen darf ich zum einen den Johannes.
Hallihallo.
Und zum anderen natürlich auch den Mo.
Hi, servus.
Oh, wie geht's euch, Jungs?
Ganz gut, es ist jetzt endlich mal die Hitze vorbei und es regnet draußen. Jetzt hat es gerade aufgehört, aber es ist zumindest deutlich kühler und das ist mal sehr angenehm, weil es jetzt wirklich sehr lang sehr warm war.
Ich sitze hier bei schönem Sonnenschein im kleinen Wintergarten, den wir haben, und hier wird es gerade unfassbar warm. Ich kann dir gerade nicht ganz folgen.
Das ist das Gewächshaus, Johannes.
Ich habe extra alle Fenster zugemacht, damit man möglichst wenig Geräuschbeeinträchtigung hat. Wenn ihr nichts mehr von mir hört, bin ich einfach irgendwann hier zerflossen.
Ja, da ich knapp 1 Kilometer Luftlinie vom Johannes entfernt bin, ist bei mir auch warm.
Ja, hier wird es wieder schön und sommerlich und wir kriegen wieder 30 Grad nächste Woche, ist doch prima.
Ernsthaft?
Angeblich, ja.
Alter, fuck, ich brauche die Hitze nicht mehr.
Noch schön warm, September, wird doch gut.
Nein. Also der Sommer, sowas brauche ich halt auch nicht. Wenn ich rausgehen kann und es ist egal, ob ich eine lange Hose und einen Pulli oder eine kurze Hose und ein T-Shirt anziehe. Es gibt nicht viele Tage, wo das geht, aber das sind die perfekten Tage.
Nee, dann schon richtig schön lieber Wärme und Sommer und Hitze, was man dann bis abends spät noch draußen genießen kann. Ja, das hat schon durchaus was.
Da bleibe ich dann schön drin.
Aha. Na gut, aber der arme Mo scheint es ja nicht ganz so wollig zu haben.
Das passt schon.
Ist die Frage, ob das angenehmere Grad ist, ja.
Ja, zumindest zur Abwechslung mal ganz gut.
Ja.
Okay, Johannes, du warst auf der Gamescom. Beruflich aber natürlich.
Das stimmt wohl.
Und hast wahrscheinlich dann nicht viel gesehen oder konntest du ein bisschen was mitnehmen?
Da unser, ich sag mal, Plan, wir waren ja im Businessbereich, um Tropico vorzustellen, doch recht eng getaktet war, ist mir leider nicht sehr viel geglückt. Ich bin aber immerhin mal kurz drüber und natürlich bekommt man dennoch mit, was so drumherum mit erzählt und erwähnt wird. Aber ich sag mal, so viel selbst angespielt habe ich da nicht. Aber egal, das sollten wir gucken. Vielleicht, lieber Dennis, kann ich ja so ein paar kurze Worte mitbringen oder ich würde sonst gleich einfach ein, zwei Titel erwähnen in unserem Geschaut- und Gespielt-Segment. Das macht vielleicht noch mehr Sinn.
Okay, da hat der Johannes schon das richtig gesagt. Unser einziges Segment heute, wir haben heute kein ausführliches Review und auch keine Spotlights aufgrund von, massiven, Johannes, du hast uns ja ein schönes Wort dafür, Zeitinkapazitäten oder Engpässen.
Genau das, ja. Eben dadurch, dass wir eben halt da auch nicht nur meine Wenigkeit die ganze letzte Woche unterwegs waren, haben wir uns gedacht, wir setzen mal einen Fokus woanders drauf und ich habe es einfach auch nicht mehr ins Kino geschafft, was dann dazu kommt. Zumal unser werter Herr Podcast-Host auch ein kleines Jubiläum mit hatte. Nochmal.
Ja, alles Gute zum 45er an dieser Stelle noch.
Von mir auch, lieber Dennis.
Dankeschön. Es klingt vielleicht jetzt komisch, weil wir sagen, wir hatten nicht so viel Zeit, aber wir haben jetzt eine Menge, wo wir drüber sprechen, was wir geschaut und gespielt haben. Aber es muss euch nicht so interessieren. So.
Klappe.
Lichtblickcast@kinofilme.com könnt ihr uns E-Mails zukommen lassen, Kommentare auf der Webseite kinofilme.com/podcast und wir freuen uns natürlich über iTunes-Bewertungen. In Anbetracht der Tatsache, dass wir bald soweit sind, möchte ich es in dieser Sendung schon mal erwähnen. Wir haben bald unsere 100. Episode. Wir haben da ein, zwei Kleinigkeiten, die wir da ein bisschen anders machen wollen, oder zumindest ein, zwei Folgen, wo wir, ich sag mal, was außerhalb der Norm aufnehmen möchten. Dazu möchten wir eventuell auch, sofern wir was reinbekommen, Fragen beantworten. Andere Podcasts machen das ja einigermaßen regelmäßig und machen manche machen das in jeder Sendung, manche machen das alle 2 Monate, dass sie Fragen beantworten. Da ich nicht so viel darin vertraut habe, dass wir Fragen bekommen und ob wir Fragen bekommen, habe ich das bisher noch nie gemacht. Deswegen hatte ich große Angst davor. Aber wir machen das jetzt mal für die Jubiläumsfolge. Das heißt, für unsere 100. Folge dürft ihr uns Fragen zukommen lassen. Schreibt uns per Mail, schreibt uns auf Twitter. Unsere Twitter-Handles nennen wir gleich nochmal, außer der Johannes. Dann, lasst uns einfach Fragen zukommen, was euch interessiert, ob ihr uns irgendwas fragen wollt. Es können auch super dumme Fragen sein. Ich würde mich sogar freuen, wenn es welche sind. Haut einfach raus. So, dann würde ich sagen, können wir schon loslegen. Wir fangen wir mal an mit dem Johannes. Was hat der Johannes geschaut und gespielt?
Ja, ich würde direkt mal starten mit zwei, drei Titeln von der Gamescom, wo wir das eben schon so wohl durchstrukturiert ein wenig angerissen haben. Und zwar zwei Aufbaustrategiespiele. Es handelt sich da um Tropico 6 und Anno 1800. Tropico, logischerweise, wie ja schon mal erwähnt wurde, habe ich die Freude daran mitzuarbeiten. Wir dürfen es vorstellen und dementsprechend auch ein wenig mit vorspielen und vorbereiten. Wo es ja darum geht, klassisch, man ist ein Diktator einer tropisch-karibischen Bananenrepublik und darf sein Städtchen da hochziehen. Mit, ich sag mal, recht großem Fokus auf so die einzelnen Bürger, die da komplett simuliert sind und man sich halt frei aussuchen dann darf, ob man ein tropisches Paradies für Touristen mit erschafft, dementsprechend da seine Gebäude mit hinsetzt, oder ob man eher so ein bisschen der zwielichtige Diktator ist, der vielleicht lieber so eine Strafkolonie hochsetzt und möglichst viel Geld macht, indem er die Kriminellen und Gefangenen von irgendwelchen Überseemächten zu sich bringt und die in Strafarbeit bei sich, ich sag mal, schuften lässt, um damit ein Income zu generieren und seinen Polizisten noch zu sagen, den Kriminellen, wenn sie sie einbuchten, noch ein bisschen Geld abzudrücken für unser Schweizer Bankkonto. Für wen das jetzt komisch klingt, der hat wahrscheinlich jetzt noch kein Tropico gespielt. Das ist, wie gesagt, Aufbaugeschichte mit so einem bisschen einem Twist und viel Augenzwinkern dabei, was in den Versionen sogar in den Bereich der Satire reingeht, was so ein bisschen politische Dinge aufgreift. Ist aber, ja, denke ich, auch ein ganz spannend, spaßiges Spiel und wird oftmals eben momentan mit Anno verglichen. Klar, beide sind City-Builder, beide kommen jetzt Anfang nächsten Jahres raus. Tropico wird im Januar dann soweit sein und Anno wurde auf den Februar geschoben. Und Anno ist jetzt in der neuesten Teil, ist der 1800. Die haben ja immer irgendwie diese Regel, dass man...
Das ist der 1800. Teil.
Richtig, genau. Die teilen ja immer, die Quersumme muss 9 ergeben.
Nicht ernsthaft? Ein.
Ja, bei jedem Anno-Teil, wenn du da...
Da steckt ein Sinn dahinter, okay.
1404, genau. Da, wenn du es zusammenzählst, 2070 kommt immer 9 raus. Und das sieht auch ganz spannend von denen aus. Ich glaube, da Anno hat, ich weiß auf jeden Fall, der Dennis etwas mehr gespielt. Das hat Mo wahrscheinlich auch eher als Tropico, oder?
Ich hatte das allererste Tropico gespielt, damals. Und von den Anno-Teilen habe ich sehr gern die etwas, wie soll ich sagen, klassischeren sehr gern gespielt. Also 2070 nie, weil mir das Setting einfach nicht wirklich zusagt, aber 1404 zum Beispiel habe ich sehr gern gespielt, das hat mir sehr taugt. Und auch das erste 1602 habe ich damals so viel gespielt, dass auch meine Mutter schon die ganzen Sprüche kannte, die der Berater immer von sich lässt. Und wenn es dann zum Essen gerufen hat oder so, hat es immer gesagt, euer Volk hungert. Und ja.
Sehr schön. Ja, ich finde ganz schön, dass die Spiele so ein bisschen Charme mitbringen. Und gerade auch, wie du sagst, das neue 1800 spielt auch einfach in der Zeitepoche, die mich da auch sehr anspricht. Also ich habe das 2070 ein klein bisschen nur gespielt und habe dann aber auch irgendwie eher so bald keinen Gefallen dran gefunden wegen dem Setting. Bin da nicht so lange dran geblieben. Und jetzt 1800 klingt sehr schön, wo man gerade so eben mit zu tun hat, da seine Stadt, um den Dreh aufzubauen. Große Features, die ja hier mit dazukommen, ist, dass man erste so wie so eine Weltausstellung macht, Zoos und wie war die offizielle Bezeichnung? Nicht Parks, aber im Prinzip halt so besondere große Gebäude mit errichten kann. Museen, das war das. Und kann die dann füllen, um seine Leute halt damit auch zu begeistern. Gerade so die Attraktivität ist noch ein größerer Fokus hier. Und was richtig schön aussieht, man kann aufbrechen nach ferne Kontinente und sich quasi bis hin zu den undurchdringlichen Urwäldern Südamerikas aufmachen und dann von da zum Beispiel auf Expeditionsphasen nicht nur Ressourcen, sondern auch, was weiß ich, irgendwie besondere Tiger für sein Zoo zu Hause mitmachen. Das habe ich beim Spielen, ich habe leider nicht so viel Zeit dazu gehabt, nicht gänzlich geschafft, bis da unten alles zu erkunden. Gibt sonst einen ganz schönen, bisschen, ja, kleinen Trailer zu, der das halt mit zeigt. Aber es wirkt auf jeden Fall sehr vielversprechend, das mit zusammen zu machen. Was ich aber feststellen musste, ist, so nah beide Spiele auch beieinander gesetzt werden. Wenn man vom einen kommt und zum anderen geht, kennt man sich erstmal nur bedingt aus, weil beide so ein bisschen unterschiedliches herangehen haben, was allein die UI schon betrifft. Also während Tropico sehr, ich sag mal, zentral lastig ist, also das heißt, alle Menüpunkte sind in der Mitte des Bildschirms und ich sag mal, über zwei, drei Kästchen und viele Tabs aufgegliedert, ist bei Anno sehr viel um den Bildschirmrand rum platziert. Und man hat halt so ein paar interaktive Menüs, wenn man quasi in den Bildschirm wo reinklickt und dort was macht und hat noch ein etwas mehr verschachtelteres HUD, so würde ich es mal sagen. Von daher muss man sich ein bisschen umgewöhnen, aber dennoch beides, denke ich, sehr coole und ansprechende Teile. Tropico, das kann man mir jetzt halt glauben oder nicht, wie jetzt finde ich auf jeden Fall so spannend, dass ich mir das definitiv dann auch mal mit angucken und zu Gemüte führen werde. Und wir hatten sogar auch eine ganze Fraktion vom Anno-Entwicklerteam, die bei uns dann am Stand war wohl und mal eine Runde gezockt hat. Also schickt da Shot aus dem Bild. Einige Kollegen von uns, bei denen noch mittlerweile am Arbeiten. Also. Und wir haben auch ehemalige Related-Leute bei uns. Da ist nicht so die große, ich sag mal, wilde Konkurrenz, wo man sagt, auf keinen Fall gucken, sondern das ist einfach schön zu sehen, was die anderen da Schönes mit gezaubert haben. Ja. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Titel.
Super.
Dann würde ich noch einen ganz kurzen Titel mit erwähnen, der nämlich dazu passt, bevor der Mo weitermachen darf. Mhm. Denn ein Streifzug von mir ging natürlich so ein bisschen durch die Indie-Area, wo es immer ja ein paar schönere kleine Titel gibt, man nicht durch irgendwelche ausschweifende PR-Maßnahmen geblendet wird, sondern direkt so einen kleinen Blick auf ein paar nette Spiele mitwerfen kann, die teils dennoch auch unfassbar gut aussehen. Wobei mir sogar ein Studienkollege plötzlich in die Hände lief, der nur kurz sagt, ja, hallo Johannes, und ging kurz weiter und haben uns irgendwie, keine Ahnung, seit gefühlt 8 Jahren oder so nicht gesehen. Der hat auch sein kleines Indie-Projekt mit da, was eine ganz schöne Mischung aus VR und normalem Spieler ist. Dieses VR Giants, das heißt, einer schlüpft quasi in die Rolle eines Giganten und muss dem anderen Spieler, der am Laptop sitzt oder am PC, quasi durch eine Welt helfen, Aufgaben zu lösen und wird quasi komplett wie zu, ja, quasi 3D in das Level mitgescannt. Er hat selbst so eine VR-Pille auf, kann dadurch halt in der Welt sich umgucken und muss dann quasi wie so die andere Spielfigur, die der andere Spieler ist, halt nehmen, durch die Gegend tragen oder aus seinem Körper Brücken bauen, um da drüber zu setzen. Ist noch in einem recht frühen Stadium, aber vom Konzept klingt das ganz cool. Wäre ich, glaube ich, sonst auch vorher nicht so groß drauf aufmerksam geworden. Waren einige Leute da, war schön zu gucken und nicht der eigentliche Titel, den ich ansprechen wollte, aber ein kurzes Shoutout. Auf was ich zu kommen wollte, war The Sinking City. Ich weiß nicht, hat einer von euch beiden was von den Sherlock Holmes Games gehört? Da gab es Detektivspiele, das einmal The Devil's Daughter und Crimes and Punishments.
Das war so ein bisschen Point and Click, oder? Aber nein, ich habe eigentlich nichts davon mitbekommen.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, nicht ganz Point and Click, aber es war auf jeden Fall ein Detektivspiel, was schon in die Richtung geht, als weniger actionmäßiges. Dieser Titel hier auch wird beschrieben so als Action-Erkundungsspiel, was aber sicher einen klaren Fokus auf, ich sag mal so, Detektivarbeit hat. Denn man ist ein Ermittler in den 20er Jahren der USA, ein gewisser Herr Charles Reed. Und das Ganze ist etwas im Mystery-Bereich angesetzt und sehr inspiriert vom Universum von H.P. Lovecraft. Also gerade wenn man aus dem Bereich was liest oder die Brettspiele wie Arkham oder Eldritch Horror kennt und mag. Gerade dieses letztgenannte Brettspiel finde ich persönlich sehr, sehr cool. Hat man einen sehr schönen Bezug und hat im Prinzip die Aufgabe, in so ein kleines Örtchen, genannt Oakmont, zu kommen und dort eine mysteriöse Flut zu untersuchen und ein paar seltsame Mysterien aufzudecken. Und das Ganze hat auf jeden Fall noch einen sehr, sehr cool gemachten Trailer, den man sich dazu mal anschauen kann. Und sieht richtig schön, stimmig und atmosphärisch aus. Wird, wenn ich das richtig im Kopf habe, nächstes Jahr im März erhältlich sein für Konsolen und PC. Und ja, ich finde irgendwie so ein schönes Detektiv-Rätselspiel, was unglaublich stimmungsvoll ist. Habe ich lange nicht gespielt und hätte ich mal echt Lust drauf. Also es sieht auf jeden Fall sehr spannend und schön gemacht aus. The Sinking City.
Okay. Ja, ich habe im ersten Moment habe ich gedacht an, wie heißt das von früher, wo der Mauer sagt, dieses Point-and-Click Baphomets Fluch. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das so da in die Richtung geht.
Ja, Baphomets Fluch ist ja, wie gesagt, Point-and-Click hast du ja klassischerweise oftmals eher so, ich sag mal, mit statischer Kamera 2D-Szenerien und hier läufst du halt wirklich in Third Person durch eine Welt durch, okay, um ein wenig Dinge halt zu entdecken. Auch ein bisschen Schießen dabei, ich würde sagen, vielleicht so eine Mischung aus diesem Point-and-Click, aber mit einer guten Portion Tomb Raider. Nur, dass man, glaube ich, weniger versucht, akrobatische Rätsel zu vollführen, um Dinge zu klauen, sondern ein bisschen mehr in die Detektivrichtung unterwegs ist.
Haben Sie denn so eine Lösung für diesen Detective Mode Modus, also Detective Mode? Weil das ist ja schon immer gerade so Batman Arkham Spiele und eben der Tomb Raider, wo du dann irgendwie Rätsel lösen musst, indem du oft so einen sechsten Sinn aktivierst, der dann Sachen leuchten lässt. Wie ist das bei den Sherlock Holmes Spielen gelöst?
Ich habe die Sherlock Holmes Spiele leider nicht gespielt. Hier hatte ich jetzt in dem Sinne keinen Detective Mode gesehen, sondern du bist halt wirklich eher noch sehr klassisch unterwegs, dass du halt durch das Level-Design und aber halt auch durch Schriftstücke oder so Dinge findest und dir damit deine Informationen zusammenziehen musst. Also musst halt wirklich gucken und näher schauen, ohne dass du zu sehr darauf gestoßen wirst. Mhm. Müsste man mal näher schauen, wie es bei den anderen Spielen war. Wie gesagt, hier waren das war auch nur ein kurzer Augenblick, wo ich es halt dann selbst sehen und schauen konnte, wirklich eher damit, dass du dir halt deine Informationen zusammensuchst, die dann in deinem Notebook mit aufschreibst, das du dabei hast und die so ein bisschen selbst mehr deine Schlüsse ziehen musst. Ich will es aber nicht ausschließen, das ist klar. Aber definitiv nicht so klassisch wie bei den anderen Spielen, weil einfach ein deutlich größerer Faktor da drauf ist. Das ist ja oft mal so ein Weg.
Ja, okay. Um das Gameplay nicht zu behindern, bis man wieder zur nächsten Schießerei kommt. Ja.
Damit das Tempo hoch genug ist, genau. Und hier ist es gefühlt auf jeden Fall deutlich langsamer und man muss deutlich vorsichtiger vorgehen. Und es ist ja deutlich mehr auf Atmosphäre einfach gesetzt. Mhm. Ich packe mal den Link, kann man noch in die Shownotes packen. Dann kann man gerne mal einen Blick werfen.
Ja. Okay. Mo.
Ja. Ich möchte auch nochmal den Shoutout wiederholen zu VR Giants, also VR Giants. Ich glaube, no pun intended, aber würde sich auch anbieten. Mhm. Weil das habe ich auch schon gespielt. Da hieß es noch VR Goliath, glaube ich, oder so. Das hat er mittlerweile umbenannt. Das kurz zum Hintergrund: Er hat da eine Forschungsarbeit dazu gemacht, oder zumindest im Studium eine Arbeit dazu geschrieben, wo es um das Gefühl von selbst in VR geht, also hat durchaus einen guten Hintergrund auch und ist echt ganz cool, weil es eben so eine asymmetrische Geschichte ist, wo einer eben normal ein kleines Männchen steuert mit dem Controller, durch die Welt hüpft und versucht eben, ich glaube, Münzen oder Schlüssel oder so einzuklauben und der andere Spieler hilft ihm im VR-Modus eben und ist eben im Vergleich zu dem eigentlichen Männchen 100-mal größer oder einiges größer und muss ihm dann helfen, indem er ihn zum Beispiel auf seiner Hand herumträgt oder vor Asteroiden beschützt, indem er ihm die Hand schützend über ihn hält. Ist, glaube ich, so die zweite Mechanik noch, an die ich mich jetzt erinnern kann. Also ganz cool, das Gameplay so ein bisschen asymmetrisch gestaltet und kooperativ eben, dass man gemeinsam an der Lösung arbeitet und macht durchaus Spaß, also sehr cool. Und auch Wired Germany hat das zu einem von 10 Spielen erhoben, die VR spannend wirken lassen oder die VR voranbringen oder irgendwie so. Da gab es auch mal einen Artikel, wo er erwähnt wurde. Also, sehr cool. Genau, war ein Studienkollege von uns, um da die Disclosure nochmal zu bringen. Ja, aber ich bleibe dann trotzdem gleich in der Spielerichtung. Ich habe jetzt God of War fertig gespielt. Letztes Mal war ich ja relativ weit schon, aber noch nicht ganz durch die Story durch. Durch die bin ich jetzt. Die positiven Sachen kann ich im Großen und Ganzen so weiter stehen lassen. Ist einfach ein cool gemachtes Spiel, wo sie sich selbst auch eben eine große Bürde auferlegt haben, dass sie das alles mit einer durchgängigen Kamera alles erzählen. Sofern man nicht stirbt. Aber halt alle Zwischensequenzen sind nahtlos ins Gameplay eingewoben und so. Das ist schon richtig cool. Es ist auch ein bisschen ja, ein geerdeterer Stil, wie hier diese mythologische Geschichte erzählt wird, der mir persönlich sehr gut zusagt. Eins muss ich allerdings zurückrudern. Ich habe irgendwie, Dennis, du hast so, weil wir geredet haben über die Open Worldness dieses Spiels und du hast gesagt, ja, es ist mehr so ein Open Hub. Und ich habe dann gesagt, na, das ist schon Open World und so. Du hast recht, Dennis, es ist mehr Open Hub und weniger Open World. Sie haben das einfach nur sehr gut kaschiert am Anfang. Und ich bin halt so durch die Welt durchgegangen in einem durch und dachte, das geht auch rückwärts so, dass man dann einfach zurückkehren kann zu Levels, wo man vorher war. Aber das ist nicht so. Also sie blockieren dann schon die einzelnen Schaupunkte so ein bisschen voneinander, isolieren sie durch irgendwelche Felseinstürze oder so. Und man muss dann über das Schnellreisesystem an andere Orte wieder zurückkehren. Was das Ganze, ja, ein bisschen schmälert, wenn man jetzt wirklich Open-World-Fan ist. Also ich sag gerade, wenn man es jetzt mal mit Zelda vergleicht, was so das zweite größere Spiel war, was ich in letzter Zeit gespielt habe, verfolgt natürlich ganz andere Ansätze und das muss man halt akzeptieren und mögen. Weil in Zelda kannst du auf jeden verdammten Berg draufklettern und in God of War kannst du nicht mal über eine Kante klettern, wenn das Spiel nicht vorgesehen hat, dass du da draufklettern kannst. Ganz egal, dass Kratos eigentlich super mächtig ist und theoretisch auch 100 Meter in die Luft springen könnte, er kommt da über diesen Steinhaufen nicht drüber, wenn das Spiel nicht will, dass du da drüber kommst. Aus.
Aber bist du versuchst, das selbst durchaus zu machen oder hast du immer mehr Lust?
Eigentlich nicht.
Gehabt, also, dass also du schon, oder ist es einfach so super streamlined, dass du sagst, wenn du nicht bewusst ausbrechen willst?
Na, es ist so. Also klar, sie verwenden da so diese klassischen Elemente mit Markierungen, dass man besser weiß, wo man klettern kann und wo nicht. Und diese Klettereien sind dann auch nicht immer Rätsel, wo man dann sagt, wie komme ich da jetzt weiter? Das sind dann meistens irgendwelche Objekte, mit denen man zum Beispiel mit der Axt interagieren muss. Also wenn man mal wo nicht weiterkommt, dann nicht, weil man nicht weiß, wo man hochklettern soll, sondern weil irgendwo versteckt ein Schalter ist, den man mit der Axt aktivieren muss, sage ich. Also es ist nicht frustrierend im Sinne, ich dachte, ich komme da hin und komme aber nicht hin, sondern es ist einfach, die Levels sind so designed, dass du nur dort klettern kannst, wo du klettern musst und darfst und alles andere ist zu vernachlässigen und man kommt jetzt auch nicht groß in Versuchung jetzt oder man ärgert sich jetzt auch nicht groß, ich würde so gern dorthin, weil dort ist meistens eh nur Fels und Geröll und ja, schaut nicht so aus, als wäre das hochinteressant, dass man dann unbedingt ausbrechen möchte. So ist es eh nicht. Aber eben, weil ich habe gemerkt, jetzt kommt langsam aufs Finale zu und ich bin ja, habe ich schon öfter gesagt, ich bin ja so ein bisschen ein Completionist und möchte gern dann alle Nebenquests abschließen, bevor ich den Hauptquest abschließe und wollte dann eben nochmal zurück und ein paar Sachen einsammeln, von denen ich gewusst habe, da konnte ich vorher noch nicht hin, jetzt kann ich da hin. Was wiederum, um nochmal zu erwähnen, so ein bisschen der Metroidvania-Aspekt an dem Ganzen ist, also du bekommst einfach im Verlauf der Story dann verschiedene Fähigkeiten, mit denen du dann an andere Orte zurückkehren kannst oder musst, je nachdem, Story oder halt Nebenquests, um dann Sachen zu öffnen oder sonst wie zu durchschreiten, was halt vorher nicht ging. Und dann habe ich eben gemerkt, ich kann den Mountain Path gar nicht zurückgehen und dort nochmal alles suchen und finden, was ich möchte, sondern ich muss über das Schnellreisesystem dorthin kehren und dann in diesen Bereich. Und da merkt man dann auch, dass der gar nicht so groß ist, der Bereich, dass sie das echt gut kaschiert haben alles, wie das miteinander verwoben ist. Und also Level Design kann man hier ein großes Kompliment aussprechen, aber man merkt halt dann auch, dass die Welt halt enden wollend groß ist, ja. Nicht zu vergleichen jetzt mit einem, zum Beispiel mit einem Zelda ist, ja. Ohne dass das jetzt absolut negativ sein muss, so ist halt das Spiel konzipiert. Ist halt andere Herangehensweise an das Ganze. Dafür können sie halt viel mehr Details auch einbauen, weil sie halt dann auch die Ressourcen so bündeln können, dass die Teile, die es gibt, dass die dann halt auch bestmöglich ausschauen und durchdesignt sind und nicht wie in Zelda, das dann einfach mal eine große Fläche ist, wo nichts zu finden ist für den Spieler. Jo, zur Story werde ich natürlich jetzt nicht viel verraten, ist eh klar. Habe ich jetzt durchgespielt. Lässt, ich sag mal zumindest, noch einiges offen, dass da noch eine Fortsetzung geben kann. Der, wie hieß er, Cliff Bleszinski oder so, der Mastermind hinter dem Spiel. Ich hoffe, ich habe jetzt seinen Cliff ziemlich sicher. Cliff irgendwas.
Der Cliffy.
Hat jedenfalls gesagt, nein, er hat nicht vor, da DLCs zu diesem Spiel zu machen. Ob Sony das genauso sieht, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall durchaus so, dass man da noch eine Fortsetzung dazu machen kann. Und es wird auch im Spiel schon angedeutet, wohin die Serie noch gehen könnte. Was ich persönlich sehr cool fände, wenn da noch ein bisschen mehr erforscht wird, jetzt neben der griechischen und der nordischen Mythologie. Mhm. Und macht es natürlich jetzt auch zu einer schönen Franchise, die dann eben auch ein bisschen Abwechslung bieten kann, nur über dieses Thema God of War hinweg. Ja, Dennis, hast du es jetzt mittlerweile auch schon durch? Du hast ja ein bisschen mehr den straightforward Approach, dass du einfach die Story abhandelst und dir, wie du glaube ich selbst gesagt hast, Nebenquests ziemlich am A vorbeigehen.
Ja, ich muss gestehen, dass wieder das eingetreten ist, was bei allen Videospielen eingetreten ist. Ich habe nicht mal einen dort weitergespielt, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben.
Ist einfach, aber du warst schon ziemlich weit eigentlich, oder?
Nee, ich war bei diesem, ich war noch am Anfang. Ich habe 2,5 Stunden habe ich gespielt. So an 2 Tagen und dann, sobald ich das angucke, denke ich, nee, ich kann kein Videospiel spielen und dann lasse ich's.
Und dann spielst du Fortnite.
Das ist richtig. Mehr als genug. Und ich weiß schon genau, es wird auch wieder bei Red Dead Redemption so sein. Ich habe so Bock auf das Spiel und ich weiß, ich werde es mir kaufen, werde es eine Stunde spielen und werde es dann nie wieder anpacken.
Okay.
Ich weiß ja wieso. Ich habe einfach null Motiv. Also ich glaube, es ist mir noch zu sehr handlungsfrei. Ich brauche es einfach so komplett straightforward. Einfach nur komplett keine Entscheidungsfreiheit. Aber ich weiß
nicht. Klassisches Call of Duty, wie es früher war, oder?
Ja, ja.
Schlauchlevel.
Keine Ahnung. Ja. Einfach komplett die Motivation einfach verloren, sowas anzumachen.
Hm. Ja, nee. Das ist schon.
Ja, aber Red Dead, freust du dich drauf? Hast du das erste gespielt? Weil ich habe jetzt Red Dead nicht gespielt, ich kenne halt GTA von Rockstar. Die sind ja auch eher so, dass du viel neben der Story machen kannst und sollst.
Ja, genau. Ja, es ist halt genauso, ja, oh, geil, es ist ja geil, in der Welt rumzulaufen. Ja, das mache ich dann mal und dann habe ich wieder langweilig. Ich habe den ersten Teil nicht durchgespielt, ich habe den ersten Teil mir von einem Freund ausgeliehen gehabt für die PS3. Und hab das mal angefangen. Ich glaube, ich bin bis zur Mitte oder so gekommen. Ja, ich hatte es nicht durchgespielt.
Ich glaube, für Dennis bräuchte es einfach so einen Modus, wo alle Side-Quests deaktiviert sind und alles nur auf die Main-Quest.
Ja, wenn ich das schon in manchen Rollenspielen habe, wo dann, oh ja, jetzt hast du noch da eine Aufgabe, oh, jetzt hast du hier noch eine neue Aufgabe, da will ich schon komplett den Controller weglegen. Wenn ich schon 3-4 Aufgaben auf einmal habe, ja, jetzt kannst du hier noch was machen, nee, fickt euch, leg nicht mehr.
Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr der Dennis ein Fan von Skyrim war oder gewesen wäre? Zu viel Ablenkung. Vielleicht war das sogar der Ursprung allen Übels, ich weiß es nicht.
Es ist ja, ich sag mal so, es ist ja gut gemeint. Ich sag ja nicht, dass das schlecht ist, sondern dass es einfach, es demotiviert mich, wenn sowas der Fall ist, ja. Ja, deswegen. Und die anderen God of War-Teile waren halt alle so super straightforward, einfach nur Action, stupide. Für mich als simple-minded Scharlatan und ja. Das ist jetzt hier nicht mehr so ganz der Fall. Also es ist. Klar, immer noch so ein bisschen straightforward. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung, Videospiele allgemeine. Ich denke immer noch, das könnte cool sein und das würde mir auch gefallen. Und ich glaube, früher hätte mir das auch länger Spaß gemacht. Aber heutzutage, keine Ahnung, ich habe einfach null Geduld mehr für Videospiele, sofern es nicht irgendwie mich süchtig macht und ich immer wieder so neue Runden machen kann, wie League of Legends, was ich begeistert gespielt habe, und jetzt Fortnite. Einfach schön kurzweilig, neue Runde. Einfach simpler.
Jupp. Was machst du denn dann immer, wenn du nicht Computer spielst?
Was meinst du?
Was machst du denn dann immer, wenn du nicht Computer spielst? Sagt er ihm eine Überleitung anzubieten.
Ach so. ich rege mich über den Mo auf, weil er mir gesagt hat, oh, da die neue Serie von Matt Groening, die ist mit Sicherheit gut. Mo, ich habe die erste Folge von Disenchanted geguckt. Die Folge geht, ich glaube, 29 Minuten lang. Ich bin 3-mal während der Folge eingeschlafen. Und ich habe jedes Mal zurückgespult. Und ich habe währenddessen sogar noch einen Kaffee getrunken. Es ist
klingt spannend.
Ja. Null lustig. Und ich fand es einfach nur langweilig. Ganz, ganz schlimm, die erste Folge. Ich habe gelesen, dass es besser wird. Aber mein Leben war mir da bisher zu teuer für.
okay, ich werde gleich drauf eingehen, aber kurze Frage. Der Grund, warum du eingeschlafen bist, war jetzt nicht primär die Folge. Du warst einfach müde, oder? Und die
Ja, das hat vielleicht dazu beigetragen, aber ich sag mal so, Mo, wenn ich lache, dann kann ich halt müde werden.
Naja.
Das ist sehr gut möglich, dass ich, ja, vielleicht einen Tick.
Nur um das jetzt mal fair zu gestalten, aber ja. Also ich selber bin jetzt in der Folge 6 grad. Und du hast recht, es ist nicht so lustig. Also ich glaube nicht, dass ich geschaut habe, du musst dir das anschauen, weil es ist sicher sehr gut.
Nein, ich habe es angeguckt wegen dir.
Ja, ich hatte auch hohe Erwartungen dran und habe mich darauf gefreut, das stimmt.
Wegen einem Gag im Trailer.
Genau.
Ich muss wiederholen, ist fantastisch. Ich habe den Trailer nach der Folge, habe ich mir den Trailer angeguckt, der ist fantastisch. Das ist dieser Metzger-Witz.
War das dieser eine Lacher, der dich auch so begeistert hat da drin, Dennis, oder?
Ja, genau, es war genau der gleiche. Also es ist auch wirklich der einzige und beste Gag in dem Trailer.
Ja, das ist halt die Sache. Die Serie ist nicht vollgestopft mit Gags. Also anders als jetzt, ich sag mal, Simpsons oder Family Guy oder so, ist die Gag-Kadenz sehr niedrig. Also ich glaube, sie versuchen auch gar nicht so viele Gags einzubauen.
Naja, und selbst wenn, sind wirklich so halt, gerade mit all das mit der Prinzessin, so teilweise halt, also, weißt du, so 0815 Zeug, so, ich tue jetzt den, der Hochzeitskuchen, oh, ich tue auf einmal da was Witziges draufschreiben, damit mein Papa sich ärgert, also, halt so wirklich, keine Ahnung, also, stupide Sachen halt, einfach null lustig, einfach nur nichts, was das hier von der Masse hervorhebt. Also, ich hab's nicht verstanden.
Ja, es ist weniger lustig, als ich das erhofft hätte, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es so schlimm ist, ehrlich gesagt. Also, es ist halt, was du schon hast, sind halt so die klassischen Matt Groening im Hintergrund, viele Gags. Also so zwischen Szenenübergängen oder wenn du durch die Stadt die Kamera hast, die durchfährt und du siehst halt dann verschiedene Schilder, die sind halt schon auch da, wie man es auch von Simpsons zum Beispiel kennt, so Background-Gags. Aber es ist ein bisschen storylastiger und ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Also sie haben es so zweigeteilt, es sind jetzt 10 Folgen, glaube ich, zu einer halben Stunde jeweils und dann kommen nochmal ein zweiter Paket mit nochmal 10 Folgen, ist glaube ich der Plan. Oder ist bereits so eingetaktet. Ich werde ihm auf jeden Fall eine Chance geben und auf jeden Fall die ersten 10 mal schauen. Und wer jetzt vorhat, das auch zu schauen, ich muss schon die Vorwarnung rausschicken. Es ist nicht Futurama, es ist nicht Simpsons, es ist auch nicht, ich weiß nicht, American Dad oder sonst ein Spin-off. Es ist einfach ein bisschen zurückgeschraubter das Ganze und man muss halt dann selber sagen, ob das jetzt passt oder nicht. Für Dennis passt anscheinend nicht. Ich meine, die erste Folge ist jetzt sicher nicht das Highlight, so viel kann man auch sagen. Aber ich finde es eigentlich ganz angenehm, es ist mal so ein bisschen ein ruhigeres Ding und nicht so 110% Gag-Pointen-Feuerwerk irgendwie, wo dann die Hälfte gar nicht zündet und die Story dran glauben muss, nur damit ein Gag funktioniert und so weiter. Also, ich finde es eigentlich mal ganz angenehm. Es ist jetzt nicht so, dass ich jedem empfehlen würde, unbedingt schauen, weil es ist so anders und so gut und es ist kein BoJack Horseman, sagen wir es mal so. Aber ich finde es trotzdem noch ganz angenehm. Ich werde es auf jeden Fall noch weiterschauen und dann nochmal ein Fazit ziehen. Ich hoffe, bis zur nächsten Folge, dass ich durch bin.
Okay. Also, nur um das ganz kurz, BoJack Horseman ist auch jetzt nicht irgendwo, wo ich sage, oh ja, da kommt Gag an Gag an Gag an Gag, an ja, Gag. Genau, aber trotzdem ist die Story gut, sind die Dialoge gut. Ja. Und du hast halt innerhalb der Story trotzdem, ich sag mal, genüge, wo du dich dran festhalten kannst. Aber hier ist halt einfach, also, okay, war die erste Folge, ich wollte auch nicht zu viel mich dran aufhängen. Ich wollte einfach nur meine Enttäuschung im Internet breit machen.
Ja, ich kann dir die nicht nehmen, es ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen enttäuschend. Einfach auch aufgrund der Erwartungshaltung.
Ja.
Klar, mit dem Stil hat er die selber geschürt. Wenn das Ding ausschaut wie die Simpsons Futurama, dann erwartet man sich Simpsons Futurama. Das ist es nicht. Eher noch Futurama als Simpsons, würde ich sagen. Wobei Simpsons am Anfang und auch Futurama, die haben auch eine Season gebraucht, bis sie dort waren, wo sie klar sind. Also gerade erste Season Simpsons. Ich persönlich mag sie. Viele Leute hassen sie. Ist auch viel weniger lustig, als man das jetzt meinen möchte, nach wie viel 34 Staffeln, was sie jetzt haben. Also ich sag mal, Seasons 3 bis 13 sind grandios, aber davor und auch danach waren sie auch mal eine Zeit nicht gut. Und vielleicht kommt das jetzt auch noch mit der Serie.
Okay. Also wenn das die Argumentation ist, ja, okay, wir haben jetzt hier die erste Season, die nicht so gut ist. Wir warten mal ab, vielleicht kommt vier Jahren die vierte, fünfte Staffel, die dann hoffentlich besser sind, weil das ja auch bei den Simpsons so war. Also
ich wollte es jetzt nicht als Argument sagen, aber ich wollte es halt mal auch erwähnen, der Vollständigkeit halber sozusagen. Ja.
Okay.
Ich stimme dir zu, dass es nicht so lustig ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ich verstehe auch Enttäuschung. Und ich war selber auch nicht gerade wirklich so, dass ich da gedacht habe, wow, das war zwar anders, als ich dachte, aber trotzdem gut, das war es wirklich nicht. Aber für mich reicht es noch, dass ich es noch fertig schaue. Ich sehe da schon was Gutes drin, bisschen anderes, aber es ist eben nicht BoJack Horseman, was auch gut und anders ist, aber deutlich besser.
Okay. Dann Johannes.
Ja, dann machen wir vielleicht einfach mal mit Empfehlungen vom Mo direkt weiter.
Jetzt sehe ich es erst in den Shownotes.
Was ich geschaut habe. Und zwar, ich weiß, wie der inoffizielle Titel ist, aber den offiziellen, den uns Mo irgendwann mal genannt hat, der ist mir gerade entfallen.
Gorgeous Ladies of Wrestling?
Nee, das ist ja so nennen das ja nur die einfachen Leute, aber es ist doch irgendwas geile Weiber catchen oder irgendwie
das
so.
Das ist aber eindeutig Copyright Dennis, ja, nicht, also.
Ach so, richtig.
Aber das hat Dennis sogar.
Nee, das ist The Mo, das hat er mir, ich kann es bezeugen, mit allen
Chat-Nachrichten,
allen Subber-Smileys, die dazugekommen sind.
Ich meine auch, sehr vielen Dank. Ja, genau, auf jeden Fall, Glow, Glorious Ladies of Wrestling. Und da hat er der Moe von einigen Folgen schon mal ein wenig von erzählt und geschwärmt, wo wir der Brie Larson, die eine angehende, bedingt erfolgreiche Schauspielerin ist und zu einem neuen Engagement.
Sie spielt eine angehende Schauspielerin.
Sie spielt eine, richtig. Genau. Sie ist nicht ganz so unbekannt. Und unerfolgreich. Sie spielt eine, das ist korrekt. Und es kommt halt so in die Richtung, dass dort für eine neue Ausschreibung, eine Audition, die sie bewirbt, was schon etwas seltsam im ganzen Drumherum wirkt. Und es wirkt dann irgendwie, glaube ich, in der ersten Folge auch noch rauskommt, ja, sie wollen etwas in Richtung aufbauen, was dann im Fernsehen läuft und das Wrestling von Frauen beinhaltet. Und das Ganze ist so ein bisschen, ja, wir folgen halt ihr, aber die so ein bisschen chaotisch ist und das ganze Setup drumherum ist halt alles auch ein wenig chaotisch von der Geschichte, von den Charakteren, die mitspielen. Und ich fasse es mal kurz. Also ich fand es weder super unterhaltsam noch spannend, den Leuten zuzugucken. Maximal war das ein bisschen Fremdschämen. Und ja, es ist von dem, wie es vom Schauspielerchen ist, kann man das nicht absprechen, aber es hat einfach nichts, was mich irgendwie sonderlich anspricht. Ich habe dem jetzt noch eine zweite Folge als Chance gegeben, nachdem ich die erste schon nicht so gut fand. Also mir fehlt da auch einfach wirklich der Witz drin, wo ich sage, okay, da kann ich halt wirklich drüber lachen, außer dass es halt alles so ein bisschen sich darum dreht, okay, das ist ein wenig seltsam und quirky und ja, es kommt so eine bedingte Situationskomik auf, wo ich nachvollziehen kann, warum der Mo da drüber lachen kann, aber wo ich einfach merke, das ist halt genau dieser Punkt, mit dem ich persönlich sehr wenig anfangen kann und der mich nicht anspricht, wo es einfach, es passiert in dem Prinzip auch inhaltlich sehr, sehr wenig. Und die Späße, die dann so ein bisschen mit aufgesetzt werden, sind mir dann einfach zu dumm teils. Von daher muss ich sagen, das war zwei Folgen und ich glaube, es werden ziemlich sicher nicht mehr werden.
Okay, also warum ich die Serie mag, ist nicht wegen den Gags.
Ja,
dito. Nicht wegen der Geschichte, sondern dito, weil die Charaktere da sind. Und weil du sagst Fremdschämen, ich bin normal super anfällig für Fremdschämen. Okay. Ich habe mich da nie fremdgeschämt, weil die Charaktere das alles, weil man zu den Charakteren hilft. Es ist nicht wie im Fernsehen, wo jemand irgendwie eine doofe Frage gestellt wird und sich dann bloßstellt, weil er keine Ahnung von nix hat. Das hasse ich nämlich, das halte ich nicht mal aus. Also wenn da irgendwelche komischen Reportagen sind, wo sie irgendwelche asozialen Leute interviewen und die da bloßgestellt werden, da muss ich aus dem Raum gehen. Mhm. Aber das habe ich hier nie gespürt. Du bist immer voll bei den Charakteren.
Also schon am Anfang.
Du leidest mit ihnen mit, du machst dir nicht über sie lustig Und wenn etwas lustig ist, dann sind alle in on the joke. Also, ja.
Okay, gesagt, dann wird das vielleicht ein bisschen anders, aber sogar so in der ersten Folge, in den ersten zwei, wenn eben die Leute quasi, die Ladies sich da selbst ein wenig vorstellen müssen oder halt aufgefordert werden, einzeln kurz irgendwas zu machen, da zu bieten, ging das schon sehr stark in die Richtung, gerade auf unsere Hauptdarstellerin, die Brie Larson, bezogen. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt im Film, hab ich vergessen. Was dann schon in die Richtung ging. Ja, aber auch von den
Brie Charakteren. Brie Larson? Ja. Alison Brie meinst du?
Alison Brie, Brie. Was mit Brie, siehst du? Alison, wie komme ich denn auf Brie Larson?
Nee, Brie Larson gibt es ja auch, aber die spielt ja nicht mit.
Richtig, haben wir eben schon Quatsch erzählt. Ich glaube, ich mache es auch nicht besser, weil, ja, also von den Charakteren, ja, aber ich finde die Charaktere auch nicht interessant. Und für eine etwas, einen Unterhaltungsfaktor ist es mir im Ganzen, muss ich sagen, einfach zu dünn und zu wenig und kann da eine Empfehlung definitiv nicht unterstützen und werde es auch nicht weiterschauen.
The man with no taste.
Wenn ihr mir schon zustimmt, dass es nicht lustig und Dings ist, ja.
Nein, es ist amüsant, aber das haben wir nicht gesagt. Wir haben schon gesagt, dass wir es lustig finden, aber wir haben nicht gesagt, dass wir es wegen den Gags schauen, sondern auf jeden Fall wegen den Charakteren. Das ist eine sehr schöne Serie über Selbstwertgefühl. Sich selbst, ja, ohne es kitschig klingen zu wollen, sich selbst finden, aber sich selbst halt sein Selbstwertgefühl wieder zu entdecken und das auch zu feiern, zu embracen. Ja. Und das ist ganz fantastisch in der Serie.
Kommt vielleicht dann noch über die weiteren Folgen, aber dafür, ja, ist so dieses Zeit-Commitment, wenn ich, okay, vielleicht keine ganze Season, aber irgendwie 5 Folgen schauen muss, damit sich das zündet und dafür mir der Rest einfach nicht zusagt.
Nee, Spaß dir. Also ich glaube, ich kann es nicht mehr sagen, wann sie mich gehuckt hat, aber ich glaube, wenn du 2 Folgen geschaut hast und da ist nichts, dann lass es.
Ja, also ich denke mir, es kann ja sich von der Geschichte noch entwickeln, wie der Daniel sagt, das ist ja durchaus, was man den nicht absprechen will, aber wie gesagt, das ist für mich so ein Punkt auch eben, was dann auf Spiele geht, es muss mich auch im Moment unterhalten und nicht nur irgendwann zu einem späteren Punkt zünden und deswegen halt etwas vorher, was nicht so großartig war, dann ein wenig auflösen oder rechtfertigen. Hm. Ist jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen harsch, einfach, genau.
Ja, okay.
Ist
ja,
ein Punkt, sagt mir in dem Menge nicht zu.
Nicht, kann man, Stimmt. Aber bei mir, jetzt weiß ich wieder, wann sie mich gehuckt hat, nämlich nach der allerersten Szene, wo Alison Brie im Vorsprechen ist und für die männliche Rolle spricht und dann die ihr gegenüber sitzenden Leute so, du bist eigentlich da, weil du als Sekretärin vorsprechen sollst.
Ja.
Und da haben wir gedacht, okay, von der möchte ich jetzt wissen, wie es weitergeht. Was treibt den ganzen Tag und wie geht's dir damit und was denkt sie dir, wenn sie am Abend im Bett liegt und einschläft? Und das sagt er das
ja. Dann hatten wir schon 2 völlig unterschiedliche Ansatzpunkte. Junge, was soll der Quatsch? Gut. Aber Mo, vielleicht hast du ja eine neue Empfehlung fürs nächste Mal.
Das, ich weiß nicht, ob ich mir da eine Empfehlung aussprechen draus. Es geht um Sharp Objects. Ist jetzt die 8. Folge, glaube ich, oder waren es 10 Folgen? Letzte Folge jedenfalls gelaufen. Von der, wenn man so sagen will, ersten Season, aber es wird nur eine Season geben, weil es ist ein vollendetes Projekt, wenn ich das richtig gelesen habe. HBO-Serie, aber mit Blumhouse Productions involviert. Basierend auf dem Buch von der Gillian Flynn heißt sie, oder, Dennis?
Ja.
Hauptrolle Amy Adams und Patricia Clarkson noch in der wichtigsten Nebenrolle sozusagen oder in einer der wichtigeren Nebenrollen. Ich habe letzte Episode schon mal kurz drüber geredet, es geht um eine Reporterin, die von ihrem Chef zurückgeschickt wird in ihr Heimatkaff, weil dort was Grausliches passiert ist und sie soll halt darüber berichten. Und je länger sie dort ist, desto mehr holt sie halt ihre Vergangenheit wieder ein und man merkt dann unter der Oberfläche, da brodelt was, also sowohl von dem Kaff als auch von ihr selbst. Und nach entwickelt sich dann so eine, so ein Psychogramm von ihr und der Stadt und alles nicht so knusper dort halt, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Ist halt schon eine Serie, die sehr darin schwelgt, zu zeigen, die menschlichen Abgründe und auch Psychosen und so weiter. zum Schluss hin macht es ein paar interessante Entwicklungen, wo man dann nach der Folge so da ist und denkt so, what? Ich will jetzt die nächste Folge schauen. Ist allerdings eine Serie, wo man immer eine Woche warten musste, was irgendwie auch mal ganz interessant ist, dass man nicht gleich nächste Folge zur nächsten Folge springen kann und dort gleich weiterschauen kann.
Das ist der beste Art, eine Serie zu schauen.
Ja, nicht immer, aber bei solchen Serien.
Immer öfter.
Genau, nicht immer, aber immer öfter. Na, ich sag mal, Comedy-Serien liebe ich, dass ich gleich weiterschauen kann und mir mehr davon reinziehen kann. Dramatische Serien gewinnen oft dadurch, dass man ein bisschen Abstand gewinnt und den Twist jetzt mal verarbeiten kann und nicht sofort die Auflösung bekommt und so weiter, ja. Du hast, glaube ich, letztens bei Better Call Saul getwittert, glaube ich, Dennis, oder?
Ja.
Dass du das gerade sehr genießt, dass man da eine Woche warten muss.
Naja, weil das halt einfach, so kannst du halt, ich sag mal, gute Momente, somit, du lebst eine Woche mit der Folge, mit dem, was passiert ist, und ich habe zumindest nicht alles wieder nach einer Woche vergessen, wenn ich die nächste Folge gucke. Mhm. Und so, finde ich, können manchmal wichtige Szenen oder Sachen, die einen Impact haben, wenn du das jetzt zum Beispiel auf Netflix guckst und bam, 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 du hast doch die letzten Sekunden von, ich sag mal, keine Ahnung, bestes Beispiel wahrscheinlich Game of Thrones, dritte Staffel, da Reigns of Castamere. So, angenommen, du bingst die Serie, du guckst das ist gerade einfach was, ich sag mal, sehr krasses passiert. So, und im nächsten Moment, bam, schon wieder die nächste Folge. Du hast gar keine Zeit, drüber nachzudenken, ja. Was du vielleicht auch nicht musst. Mhm. Also, aber es ist einfach schön, wenn du mit so einem Erlebnis in die Woche gehst und sowas einfach noch ein bisschen verarbeiten kannst. Dass du halt einfach, weißt du, dass es genießt.
Ich beginne jeden Montag mit einem Reigns of Castamere.
Ja, ganz genau. Weißt du, sonst hast du das ganze Abschlachten von Leuten schon wieder vergessen. Das finde ich schade. So, ich will, dass mir sowas bei einem behält.
Na, das stimmt schon. Wenn du irgendwie so Cut to Black und dann siehst du die Reaktion im schwarzen Fernseher, im Black Mirror sozusagen, siehst du, wie du entsetzt reinstarrst und dann fangen die Credits an zum Laufen und du weißt gar nicht, wohin jetzt mit deinen ganzen Gedanken, und dann steht auf einmal unten rechts der Button, 5 Sekunden startet die nächste Folge.
Ja, genau.
Ist was anderes. Ja, definitiv.
Ganz genau. Definitiv. Comedy kann ich verstehen, hey, das ist noch was anderes. Und ich will auch nichts gegen Spingen sagen. Hey, wenn das jemand macht, ist das vollkommen okay. Aber ich finde das schön, und ich persönlich kann so eine Serie mehr genießen. Und ich habe mehr von der Serie und ich behalte mir auch mehr. Leute, die bingen, du fragst die manchmal was, die können gar nicht mehr unterscheiden zwischen, welcher Season war es, wann ist das passiert. Für die ist das einfach nur noch ein Block an Unterhaltung.
Ich denke, es gibt sicher auch da Folgen oder ganz unterschiedliche Serien, wie du sagst, die halt dadurch auch unterschiedlich gut funktionieren, ja, in dem Sinne von, ob man sie jetzt halt binget oder nicht. Und Dinge, die halt wirklich konkret darauf ausgelegt sind, dass man sie halt back-to-back guckt, während du sagst, eben, ich finde es halt auch großartig, wenn du halt Folgen hast, wo du dir einfach nochmal die Zeit nehmen kannst, um drüber nachzudenken, und die dadurch auch eine gewisse Tiefe mitbringen oder mitbringen müssen, um da zu überlegen, die dann oftmals, denke ich, auch noch so ein bisschen anders mit konzipiert sind vielleicht. Während du bei einem Bingeable-Ding, was jetzt vielleicht so ein schöner Bezug für Dennis' favorisiertes Spielerlebnis dann wäre, halt einfach durchjagen kannst, weil da nicht so viel drumherum ist, was man noch sich überlegen könnte.
Das ist richtig. Ja, das ist vielleicht so das Spieläquivalent. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ich habe Sharp Objects auch angefangen, 2 Folgen. Ich werde es auch fertig gucken. Ja, Gone Girl hatte ich gelesen von Gillian Flynn und mochte das Buch und den Film beides sehr gerne. Ich habe Dark Places von ihr gelesen, Buch mochte ich. Von dem Film habe ich nur Schlechtes gehört. Ja, und hier, das hatte ich jetzt noch nicht gelesen und werde jetzt hier mal genau die Serie gucken. Also erste Folge war, ja, so okay. Zweite auch. Und ja, mal gucken, ob es besser wird. Also ich fand's okay, war jetzt nichts Besonderes.
Ja, ich würde dann, glaube ich, auch sagen, reden wir dann drüber, wenn du auch mir dann Widerworte oder Zustimmung geben kannst.
Ich habe dir noch nie Widerworte gegeben. Na, ich habe dir nur erzählt, wie es ist.
Dass ich falsch liege.
Ja, ganz genau. Ja, das ist immer was anderes.
Okay, passt. Du hast mich mit Tatsachen konfrontiert. So ist das halt
ganz genau,
im Review-Leben, genau. Gell?
Wir predigen hier keine Meinungsfreiheit mehr. Hör auf das mal.
Ja.
So, der Dennis hat Equalizer 2 gesehen, und zwar unter besonderen Umständen.
Was, du bist schwanger?
Nee, ich habe den nackt geguckt.
Achso. Es waren eher für die anderen Leute im Kino dann besondere Umstände, oder?
Das ist richtig.
Haben sie dann überhaupt den Film noch schauen können oder mussten sie sich dauernd zu dir umdrehen?
Es ging, aber in einem Moment habe ich Nachosoße über mich gekippt und ich habe den neben mir gefragt, ob er ein Tempo hat.
Und dann hat er einfach sein Nacho auf deine Brust gelegt und einmal drüber
gekippt. Mo, hast du im gleichen Saal gesessen wie ich?
War der Typ neben dir, Dennis.
Ach so! Ich habe dich nicht erkannt durch deinen Bart. Da hat es ein bisschen viel Soße am Bart hängen. Du hast es nicht weggemacht. Das fand ich nicht so schön. Das hat mich während dem Gucken abgelenkt. Nein, ich habe den in einem Drive-In-Kino gesehen. Das habe ich vor 3 Jahren als Geschenk bekommen und habe das jetzt endlich mal eingelöst. Und ja, da es 2 Leinwände gab, gab es nur 2 Möglichkeiten. Also dieses Drive-In-Kino, es ist in Frankfurt, keine Werbung hier auf jeden Fall, aber Grevenbroich, irgend sowas heißt es.
Grevenbroich, ja.
Ja, genau. Und das war sehr cool. Also ich dachte erst, es wäre eine Wiese, aber es war keine Wiese, es war alles geteert und die haben dann so Wellen gemacht. Das heißt, du konntest mit deinem Auto an diese Welle fahren und hast somit nicht gerade gestanden auf diesem Feld, sondern hast leicht erhöht geguckt. Das war sehr angenehm dann fürs Gucken. Mhm. Das war super, genau. Hast dann halt übers Radio eingestellt, wie du einen Sound haben willst. Und ja, das ging eigentlich sehr gut. Die haben mit ordentlich Verspätung angefangen.
Weil ich in Banause bin, was Drive-In betrifft.
Ja, ich auch, es war mein erstes
Übers
Mal.
Übers Radio kommt der Sound?
Ja.
So wie wenn du jetzt einen Radiosender einstellst, stellst du dann eine bestimmte Frequenz vom Kino
ein. Ja, genau,
ein,
du kriegst...
Oh Mann,
wie ja, geil genau, ist das? Auf der Kinokarte stehen die Frequenz drauf. Es gibt 2 Frequenzen, das eine ist deine Abtesaal, das heißt rein theoretisch kannst du in einen Film gucken und den anderen Film hören. der andere Film war übrigens Breaking In, dieser neue Thriller mit Gabriel Union. Wir haben uns dann für Equalizer entschieden. Ist schon cool. Du läufst dann da rum. Ein paar Leute haben dann so auch ihre Ami-Schlitten dahingestellt. Manche haben halt ihr Fahrzeug rückwärts dahingefahren, haben Kofferraum aufgemacht und haben sich dann hinten in den Kofferraum reingelegt. Das ist nicht schlecht. Das Bild war ein bisschen dunkel und manchmal ist bei manchen das Radio ausgegangen. Das heißt, die haben immer wieder das Auto kurz angemacht und aus und somit hast du, weil das wirklich, es war sauvoll. Ich hätte nicht gedacht, dass es so proper voll ist. Während des Films hast du immer wieder gesehen, dass irgendjemand das Licht angemacht hat und
geil, gerade wenn du da rückwärts vor dir geparkt hast und du mal kurz die Scheinwerfer entgegengeworfen bekommen.
Ja, ganz genau. aber sonst, die haben da frisches Popcorn gemacht, frische Pommes, frische Burger, also war sehr cool. Ist mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich dahin bin. War halt einfach cool, vorher du kannst ein bisschen da rumspazieren und so, guckst dir die Autos an. War sehr cool, hat mir gefallen. Mhm. Der Film selbst, ja, ist okay. Ich mochte den ersten auch vielleicht ein Stück mehr. Das Finale von dem ersten ist halt geil, wo der in diesem Heimwerkermarkt da sich die Werkzeuge nimmt und einfach die Leute nach bester Manier wirklich schnetzelt. Das Finale hier ist ein bisschen stylischer vielleicht. Auch cool, aber nicht ganz so gut. Der Film selbst zieht sich ein bisschen. Er macht so halb, ja... Also im Grunde, der Plot von Equalizer 2 ist wie so eine Episode von A-Team oder von Knight Rider. Also Equalizer ist ja auch damals eine Serie aus den 80ern. So nach dem Motto, hey, der hilft halt so den Armen und kümmert sich ein bisschen um die Community, so und tut halt was Gutes. Deswegen ist es eigentlich so ein bisschen dünn und allgemein vielleicht ein bisschen wenig. Gerade vielleicht im Vergleich zum ersten Teil, da war einfach so die Story, ich sag mal, ein bisschen bigger. Das ist hier nicht unbedingt so. Und ja, ist halt okay, die Kills sind ganz gut. Denzel Washington hat es halt immer noch drauf. Der Kerl ist 64, was halt einfach nicht normal ist. Vor allem das erste Sequel. Antoine Fuqua's erstes Sequel und Denzel Washington, erstes Sequel. Der hat noch nie ein Sequel gemacht, der Denzel. Mhm. Und jetzt hat er sich gesagt, ja, ich werde halt auch alt und dann habe ich halt nochmal Bock, ein paar Leute zu töten. Das hat er auch sehr stilvoll getan. Ja, also wer den ersten mochte, wird sich hier mit Sicherheit auch zufrieden geben, sage ich mal. Aber wer mit dem ersten schon nichts anfangen könnte, wird hier auf gar keinen Fall etwas mit anfangen können. Ich weiß nicht, ob ihr beide den gesehen habt, den ersten.
Ich bin am Überlegen, aber ich...
Also alles Finale sollte man sich erinnern können.
Ja, ich glaube es nicht, dann nee.
Okay. Ja, nicht wieder noch. Aber ich finde das, was du erzählt hast über das Kino, das... Finde ich cool. Ich glaube, in Amerika gibt es ja auch Kinoketten, wo man auch an dem Platz wirklich Essen bestellen kann. Und
genau.
Da denke ich mir schon manchmal, das wäre schon fein. Ich meine, ich weiß nicht, wie es funktioniert, wenn du gerade in super spannenden Thriller sitzt und auf einmal kommt jemand rein, wer hat den Cheeseburger mit extra Speck bestellt? Aber
ja, ist hier nicht so gewesen. Wir haben auch wir wurden nicht kontrolliert, unsere Karten waren nicht abgerissen. Ich dachte halt, zwischendurch geht dann einer rund, aber ist auch nicht der Fall gewesen. Weil rein theoretisch, du könntest halt, ja, Leute hinten mit reinschmuggeln, die sich hinten reinlegen oder so. Aber.
Also beim Reinfahren wurdest du schon kontrolliert.
Naja, du fährst halt an so einem Kassenhäuschen, wie bei der Autobahn, so wenn du über die Grenze fährst, in so einem Kassenhäuschen vorbei, sagst halt, ja, zweimal Equalizer und zahlst. Wenn sich hinten jemand reinlegt mit der Decke, kannst du eigentlich nicht sehen. Ja. Was wollte ich noch sagen? Mein Lieblingsfilm-Podcast, die sind sehr aus Kanada, die fahren sehr gerne ins Drive-In-Kino. Und bei denen, die haben ein Video gemacht auf YouTube, da hast du noch auf den Stellplätzen so eine Säule und das ist eine Box. Und da kommt auch noch Sound raus. Das heißt, das kannst du auch noch, wenn du willst, dir anstellen. Aber das war hier nicht so. Also es lief hier rein über Radio. Das heißt, ich kann mir vorstellen, wenn du vielleicht wirklich ein sau schlechtes, wirklich so ein Kackradio hast, wo vielleicht eine Box nicht mehr funktioniert, das vielleicht nicht ganz so geil ist. Das kann ich mir halt nicht vorstellen. Also wirklich draußen, wenn du draußen bist, du hast keinen Sound, ist Stille.
Aber die Qualität so von dem Audio und Video ist dennoch akzeptabel. Also du sagst es vom Bild wäre schwierig, aber das Radio, der Ton, der reinkommt.
Super, auf jeden Fall. Also ich habe einen neuen Leihwagen, von daher, da war der Sound absolut in Ordnung. Ja, Bild, ich meine, ist digital. Es war halt nur ein bisschen dunkel. Sie haben halt gewartet, bis es wirklich dunkel wird. Also erste Vorstellung war hier jetzt im Sommer um 8:45 fängt die an. Die nächste ist dann um 11. Also wirklich, wenn du hier auch nur etwas Grundlicht hast, sieht es
nicht
so gut aus. Ja, also wenn du einen hellen Film hast, umso besser im Drive-In-Kino.
Jetzt steht man wahrscheinlich relativ weit weg von der Leinwand, oder? Ist das trotzdem...
Wir waren relativ nah dran. Also du hast vor der Leinwand sind es, ich glaube, 5 Meter, wo Wiese ist, wo du nicht hinstellst und dann fängt dieser Stehplatz an. Und wir waren in der 2. Reihe, fast mittig.
Ja, cool. Wie viele Plätze gibt es denn da? Also von der Größe her, dass da...
Boah, also allein auf unserer Leinwand waren es, ich will nicht lügen, aber über 200 Autos.
Okay, krass.
Und andere Leinwand, ja, mit Sicherheit nochmal die Hälfte. Also war wirklich sehr, also ich, vielleicht vertue ich mich auch ein bisschen, ja, 150 bis 200 können es gewesen sein. Also war wirklich sehr viel.
Ja, spannende Möglichkeit auf jeden Fall.
Ja, super. Yes, ich will vielleicht gleich noch einen anderen Film kurz erwähnen, den ich gesehen habe, Upgrade, der neue Film von Lee Vanell. Das ist hier der Partner von James Wan, die haben den ersten Saw geschrieben, der hat hier die Insidious-Teile geschrieben, Insidious 3 hat er auch Regie geführt und das ist jetzt der neueste Film von dem, Upgrade. Ist so eine Mischung aus Science-Fiction, Action, Thriller, hat ein bisschen was von Deus Ex, und zwar geht es um hier den Tom Hardy-Klon, Logan Marshall Green, ist halt so in der Zukunft und es gibt Menschen mit Upgrades, die sich Implantate setzen lassen, um sich, ja, um besser zu funktionieren und er ist halt so der typische, ja, analoge Mensch, der schaut noch an so einem alten Auto und es gibt aber schon, also seine Frau kommt halt heim mit einem Fahrzeug, was halt komplett von selbst fährt, sie setzt sich einfach nur rein, hat Spracherkennung und so weiter. Genau, also nicht so allzu ferne Zukunft und eher durch ein sehr tragisches Ereignis sitzt er im Rollstuhl und bekommt dann auch von einem Millionär angeboten, ey, ich kann dir was einbauen und dann kannst du wieder laufen und bist super und es ist eine künstliche Intelligenz, die heißt STEM und damit kannst du wieder leben. Du darfst aber niemandem sagen, du darfst doch nicht rausgehen oder so. Und der, okay. Und warum der Millionär das macht und so weiter, kommt dann nachher alles raus. Naja, und wie ihr euch vorstellen könnt, bleibt der natürlich nicht in seinem Haus und versucht halt so gerade die Umstände, warum er in diesem Rollstuhl gelandet ist, die Leute zu finden und zumindest da etwas mehr aufzuklären. Zwischendurch super brutal. Die Action ist, ich sag mal, einigermaßen kreativ gedreht, weil an manchen Momenten übernimmt dann halt diese künstliche Intelligenz sein Handeln und er guckt einfach quasi nur zu. Und du siehst halt quasi an seinen Augen, dass er halt voll geschockt ist von dem, was gerade passiert, weil er es nicht tut, sondern die künstliche Intelligenz. Und in dem Moment, die Kamera, die ist halt so wirklich so mechanisch. Das heißt, wenn er irgendwie jemanden so runterschlägt, bam, sie geht halt so quasi im richtig mechanisch, geht sie zur Seite, geht mit Schlägen mit und so. Ist schon ganz cool, also es macht schon Spaß. Zwischendurch ist er halt so ein bisschen trashy, also ist halt schon, ja, ich sag mal, das, was du normalerweise in Videotheken findest. So als, ja, schlocky Actionfilm. Das ist ganz cool, paar nette Ideen, aber zwischendurch nicht vielleicht ganz durchdacht, aber gerade wegen, ich sag mal, der Action-Szenen und ein paar echt, ja, härteren Szenen ganz sehenswert. Also da auf jeden Fall kleiner Shoutout. Upgrade heißt der. Der neue Film von Lieberner. Ja, Johannes.
Okay, ich wollte noch einen Film erwähnen, der auch schon etwas älter ist, aber dafür richtig gut und ich ihn endlich mal gänzlich gesehen habe. Was nicht zwingend etwas mit meinem Fable für Mode zu tun hat oder meiner Fashion-Obsession. und zwar auf Deutsch, der Teufel trägt Prada. Darüber Prada mit einem sehr ansprechenden Cast. Also in den Hauptrollen haben wir da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci war das, meine ich. Unglaublich haben wir es behalten. Nein, aber die stechen einfach aus. Das Ding ist einfach, wie gesagt, allein von den Performances, gerade was Meryl Streep da macht, ist einfach nur richtig geil. Inhaltlich sollte das hoffentlich bekannt sein. Das war es mir eben vorher immer auch so grob, aber ich Banause habe echt immer gedacht, ich hätte schon mal einen Blick drauf geworfen, dem war aber nicht so. Daher ist dann endlich mal nachgeholt. Auf jeden Fall geht es im Prinzip um eine junge Dame, gespielt von Anne Hathaway, Andy, Andrea, irgendwas. Und die will gerne so in den Bereich Journalismus eigentlich gehen, arbeitet in New York, sucht eine Stelle und findet dort als persönliche Assistentin von Miranda Priestly, gespielt von Meryl Streep, die quasi so der Kopf, Creative Director von einem weltbedeutenden Modemagazin ist und wird halt echt da durch alles durchgezogen als Assistentin zunächst eher versucht, das ja quasi extrem hart, was sie machen muss, extrem fordernd und im Prinzip einfach die ganze Zeit mit so am kämpfen, was sie alles mitmachen muss, wie früh sie unterwegs sein muss und zwei, drei Dinge ihrer leicht exzentrischen Chefin schon rauszunehmen. Und es ist einfach zum einen schön zu sehen, wie sie damit sich umschlägt und kämpft, so ein bisschen halt, ich sag mal, ja, eine klassische Geschichte, jemand kommt in eine neue Herausforderung und versucht, diese halt zu meistern, aber gerade eben halt, wie die Charaktere mit interagieren, dass das einfach sehr nicht und also unterhaltsam auf jeden Fall schon, also nicht primär, dass es so lustig ist, aber ich habe auf jeden Fall deutlich mehr gelacht als bei Glow, das ohne Frage. Es ist einfach schön und nett und spaßig zu gucken und nimmt einen einfach gerade von dem, wie geschauspielert wird, mit. Hat ja sehr schöne Handlungsentwicklung und ja, ist einfach ein richtig guter Film, den man, auch wenn man nicht sonderlich viel mit Mode anfangen kann, durchaus ganz nicht ganz spannend. Sehr spannend. Sehr gut und großartige knapp 2 Stunden waren es, glaube ich.
Also wir halten fest, Teufeltrickpart ist besser als Klo.
Ja, ich glaube, das dürfte aber keine Frage sein.
Ach Gott. Also ich bin auch ich will keinen Anhänger sagen, aber Teufeltrickpart ist schon gut, Mo. Das muss man schon sagen.
Na gut, wenigstens.
Aber hast du den gesehen, Mo, oder?
Here we go.
Ich weiß es nicht, ich glaube zur Hälfte oder so mal im Fernsehen, keine Ahnung.
Mhm. Ja, und sowas dachte ich, glaube ich, auch. Und deswegen, nee, wenn man im Ganzen guckt, also es ist, wie gesagt, es ist, ja, sicherlich kein unglaubliches Meisterwerk, aber ein definitiv, ja, richtig guter und unterhaltsamer Film.
Okay. Ja, die Meryl Streep, die kann schon was, das ist mir.
Ja, also mit, was sie mit so ein paar Blicken hier einfach macht, ist schon, also ohne was zu sagen, einfach die Ausstrahlung, die dort hinlegt, Karl in dieser Rolle, das ist schon großes Kino. Gut, und ich denke, damit kann man das auch schon fast dabei bewenden lassen. Und Mo, dann leite ich einfach mal zu dir über, ob du da was ähnlich Schönes noch hast.
Ja, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber ich habe noch I Killed Giants gesehen, der auf Netflix ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob das eine Netflix-Produktion ist oder nur Netflix bei uns die Rechte hat oder irgendwie so. Oder ob der jetzt einfach auf Netflix rauskommen ist. Sorry, war es jetzt gar nicht. Ist eigentlich von Chris Columbus produziert. Regie hat irgendein Däne geführt, der vorher nur Kurzfilme gemacht hat. Moment, wenn ich kurz den Namen finde. Anders Walter, ja. Und in der Hauptrolle Madison Wolf, junge Schauspielerin. Ihre Schwester wird verkörpert von Imogen Poots und der bekannteste Name im Cast ist wahrscheinlich die Zoe Saldana. Und es geht um eine Außenseiterin, die behauptet, sie beschützt die Welt vor Giants, wie sagt man da, Riesen. Also auch so nordische Mythologie ein bisschen angehaucht.
Hat sie Angst, dass wir Giants nicht übersetzen können?
Na, ich habe jetzt überlegt, was. Ich konnte es nicht übersetzen jetzt für einen Moment, weil ich habe den Film auf
Okay.
Englisch geschaut, jetzt ist mir nicht eingefallen, was das eigentlich auf Deutsch ist.
Was heißt nochmal Giants, okay?
Ja, genau, was ist das nochmal? Ja. Und sie hat da irgendwie so eine ganze Lore, die sie halt für sich behält im größten Teil. Und sie selbst bleibt auch für sich. Also sie ist jetzt nicht unbedingt so ein Außenseiter, der nicht Anschluss findet und es versucht, sondern sie ist quasi selbst gewählt. Also sie stößt auch die meisten Leute einfach relativ schnell vor die Nase, indem sie irgendwie eine clevere Response gibt und sie dann eigentlich damit abschreckt. Und mit dem ist sie ganz glücklich und, also nicht glücklich, aber das ist eigentlich das, auf was sie raus will, dass sie ihre Ruhe hat vor allen Leuten, weil sie muss sich ja konzentrieren aufs Riesentöten. Ja, das Ganze basiert auf einem Manga, glaube ich, oder Comic, Graphic Novel, wie auch immer. Wurde jetzt verfilmt. Es ist schon ein guter Film, ein lieber Film. Er macht dann. Also der eigentliche Kern der Geschichte ist dann natürlich ein bisschen eine andere, als dass sie wirklich jetzt Riesen tötet, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Hauptdarstellerin spielt sehr gut, finde ich. Und es ist schon ein netter Film. Aber jetzt auch kein riesiges, großes Highlight. So ein Sonntagnachmittag-Film, den man sich vielleicht gerne mal anschauen kann. Aber ich glaube, wenn der jetzt im Kino laufen würde, würde ich jetzt niemandem sagen, er muss unbedingt dafür ins Kino gehen. Ja. Und ich nehme an, ihr habt noch nichts davon gehört, noch nicht gesehen, den Film, oder?
Doch, gehört auf jeden Fall.
Ja.
Den Trailer auch durchaus ganz interessant gefunden und durchaus überlegt, den auch mal mitzugucken, aber ich habe ihn bisher noch nicht gesehen.
Okay, ja, würde mich interessieren, wie dir gefällt. Also ja, das Poster schaut ganz cool aus eigentlich, finde ich. Film geht dann ein bisschen in eine andere Richtung, aber ja, es ist schon ganz cool, ist schon ganz cool.
Ja,
Zum Schluss
ich
raus,
bin jetzt noch mal
bisschen
überlegen, wie.
Hollywoodi, aber im Großen und Ganzen eigentlich ganz, ganz cool.
Ja, okay. Also ist das, was ist das jetzt für eine Art für Empfehlung? Da muss ich jetzt ja wieder gucken.
Nur wenn du wirklich sonst nichts hast, was du schauen willst. Und dir, ich meine, wenn du schon sagst, der ist dir schon mal ins Auge gefallen, dann würde es mich schon interessieren, was du davon hältst. Aber ich würde jetzt dem Film niemanden aufzwingen und sagen, unbedingt schauen, weil sonst verpasst du was.
Okay. Ja, vielleicht werde ich das dann höher als eine vollkommene Empfehlung vermuten.
Genau. Na, perfectly fine sozusagen. Ja.
Okay. Ja, cool. Mal schauen, vielleicht kommen wir dazu, wenn ich dann gerade Muße in die Richtung habe. Da wähle ich ja oftmals noch mehr nach, als von wegen, was denn jetzt unbedingt schaubar wäre. Weil manchmal hat man einfach auf eine gewisse Richtung Filmlust.
Aber sag mal ganz kurz, was glaubst du denn, was der Film so ist?
Was der Film so ist?
Auf was, also auf was freust du dich jetzt konkret, wenn du den Film jetzt einlegen tätst?
Ich würde so ein wenig schauen, dass es so ein bisschen wir uns primär um die junge Hauptdarstellerin drehen, so ein bisschen auf Entdeckungsreise vielleicht mit ihr gehen, um diese Giganten und ein wenig die Welt aus ihrem Blickwinkel mitzusehen, die Herausforderung vom normalen Leben und dann aber auch das Abenteuer, auf das sie sich macht, was vielleicht so ein bisschen anstrengend ist, wenn sie sich um diese Titanen, Giganten, Riesen mit kümmert, die wahrscheinlich nicht sehr groß im Vordergrund stehen werden, sondern hoffentlich nur so punktuell mal mit auftauchen. Aber und sie vielleicht irgendein Gegenüber findet, dem es schwerfällt, so am Anfang sie vielleicht komisch findet, aber so nach und nach versucht sie davon zu überzeugen, was sie halt macht und das dem näher zu bringen.
Jetzt würde ich gern sagen, schau dir den Film an und dann bist du entweder bitter enttäuscht oder er könnte eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß es gerade echt nicht. Ja, soll ich sonst gleich noch den zweiten rauslassen, Dennis? Du siehst
ja, sehr gerne.
Ich war noch im Kino, jetzt einziger Kinofilm seit langem wieder mal, mit Christopher Robin habe ich mir angeschaut. Weil ich glaube, ein bisschen der Punkt, warum wir jetzt auch keine Review-Folge machen, ist, weil wir auch uns nicht wirklich auf einen Film einigen konnten, den jetzt jeder sehen wollte.
Ich habe keine Ahnung, warum du so einen harten für Christopher Robin hast.
Ich hatte auch nicht interessiert.
Na, denn, ja, wurscht.
Nicht wurscht. Durchgehen. Ja, lass Christopher Robin gucken. Also,
na, Mo war schon. Hast du eine Verbindung, Mo? Na,
okay. Ich habe gefragt, ob ihr den schauen wollt, weil sonst könnten wir den schauen. Das war so ungefähr das, was ich gesagt habe.
Ich dachte, du hättest vielleicht eine emotionale Vergangenheit, die du uns kurz darlegen
musst. Nein, nicht wirklich. Also ich habe schon, glaube ich, als Kind das ein oder andere Folge Winnie Pooh geschaut auf Super RTL, wenn ich bei meiner Oma war oder so, aber das war's dann auch.
Na, ein großer Mark Forster-Fan sonst.
Bitte?
Bist du sonst ein großer Mark Forster-Fan?
Eigentlich nicht. Also ich meine, der Neverland, Finding Neverland ist von dem, oder?
Ja.
Ist halt ein schöner Tearjerker und passt schon. Aber ich bin kein großer Fan jetzt von ihm, würde ich sagen. Und ja, der Film geht eh so ein bisschen in Richtung Finding Neverland, ist auch so ein bisschen so das Wiederentdecken einer alten, wie soll man sagen, Franchise ist jetzt das falsche Wort, aber einer alten Geschichte, die schon ein paar Mal erzählt wurde im Film und jetzt hier ein bisschen aus einer anderen Perspektive erzählt wird. Geht natürlich um Winnie Pooh, beziehungsweise den menschlichen Charakter in der Geschichte, dem Christopher Robin, der ja eigentlich auf dem Sohn basiert hat vom A.A. Milne. Und hier ist er halt verkörpert von Christopher Robin in seiner erwachsenen Form, der dann irgendwie so wieder zurückfinden muss zu seinem kindlichen Ich ein bisschen in der Geschichte. Der Grund, warum ich den Film geschaut habe, ist, weil es unser Date-Movie war. Ich war mit meiner Freundin im Kino, die wollte den sehen. Mhm. Aber ich habe mich auch nicht groß gesträubt, ja. Also, Finding Neverland war schon ein schöner Film, habe ich schon gemocht. Aber es würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, ich bin ein großer Mark Forster-Fan. Ja, genau, man hört es eh schon ein bisschen raus. Ich kann jetzt weder viel Negatives über den Film sagen, noch allzu große Lobeshymnen loslassen. Es ist ein netter Film, diese Figuren wieder zu sehen ist ganz witzig. Sie werden auch, glaube ich, von denselben Synchronsprechern gesprochen, wie damals in der Cartoon-Serie von Disney produziert. Orientiert sich auch einigermaßen an den Disney-Charakteren, aber halt in relativ realistischer Form. Also die CG ist echt der Wahnsinn. Die Stoffviecher schauen aus wie Stoffviecher, aber bewegen sich wie echte, also wie Tiere halt. Das ist ziemlich cool. Oder nicht wie Tiere, wie die Cartoon-Versionen dieser Tiere, aber auch schon tun sie wie realistische Stofftiere. Das ist, fand ich ziemlich cool. Die Geschichte, ich weiß nicht ganz, auf was sie eigentlich raus will, die Geschichte. Das ist so ein bisschen mein großes Manko damit, was sie uns eigentlich sagen will, außer man soll auch hin und wieder mal aus der Arbeit gehen und sich mit seiner Familie unterhalten. So, die Message ist natürlich hier wieder im Vordergrund. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel der Dennis jetzt großer Fan von dem Film wäre, ganz ehrlich, deswegen ist es vielleicht eh gescheiter, dass du den nicht anschaust. wie findest du denn den Mark Forster, sein Oeuvre so?
Ich bin wahrscheinlich ein größerer Anhänger als viele andere.
Echt? Okay, das hätte er jetzt nicht zugetraut, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Naja, also Monsters Ball finde ich gut. Funny Neverland, ich glaube, früher mochte ich den. Ich glaube, mittlerweile ist das nicht mehr so der allergrößte Wurf für mich. Ich mochte damals den Stranger Than Fiction.
Der ist von Mark Forster.
Auch noch einmal
ja. Ah, weil der ist cool, ja. Den mag ich auch.
Ja. Stay fand ich sehr cool. Hier erstes Drehbuch von David Benioff, der Game of Thrones Autor. Das fand ich sehr cool. Das war sehr kreativ. Also zumindest ich fand die Szenenübergänge und so weiter mochte ich damals. Also es ist halt so eine Art Filmschool-Film. Ich weiß nicht, ob der... Ich habe viele von dem halt nur einmal gesehen und war dann immer eigentlich so ganz angetan, als ich damals gesehen habe. Wobei, Stay habe ich, glaube ich, schon zweimal gesehen. Und ich bin ein großer Anhänger von seinem James-Bond-Eintrag, ein Quantum Trost. Ich finde, das ist ein schlechter James-Bond-Film, aber es ist ein sehr guter Action-Film. Den mochte ich sehr. Mag ich immer noch sehr. Und ich mochte World War Z. Also... Klar, viele seiner Filme sind so, ja, die meisten sind zwiegespalten und der Großteil ist nicht unbedingt angetan von ihm. Ich will auch nicht sagen, dass er ein guter Regisseur ist, aber ich finde halt seine Filme halt einfach dann unterhaltsam.
Ja, ich muss sagen, ich habe seine Filmografie gerade sehr verkannt. Ich habe irgendwie nur Finding Neverland mit ihm verbunden, aber der hatte wirklich ein ziemlich breit gefächertes, eine breit gefächerte Filmografie. Drachenläufer ist da auch noch drauf.
Kite Runner, ja, genau. Genau.
Was ich jetzt auch sehe, man sollte nicht Mark Forster sagen, sondern Mark Forster. Der ist ein deutsch-schweizerischer
Regisseur,
das wusste ich auch nicht. Ne? Schau. Das C im Mark hat mich, glaube ich, etwas verwirrt. Ja, okay, gut, das macht zumindest, also ich habe dann jetzt irgendwie mit den Finding Neverland so stark verbunden, dass ich irgendwie dachte, das ist so sein Hauptfilm, aber das stimmt ja gar nicht. Das muss ich also ein bisschen revidieren. Aber er geht trotzdem so ein bisschen in Richtung, Finding Neverland vom Genre her, kann man sich eh vorstellen. Und als solcher.
Wie war jetzt nochmal dein finales Verdict?
Etwas zwiegespalten. Es ist ein netter Film und gerade so, um mal ins Kino zu gehen mit der Freundin und so, passt das schon. Aber große Lobeshymnen werde ich jetzt nicht abfeiern und wenn er mal im Fernsehen kommt, vielleicht mal wieder reinschauen. Aber er hat ein bisschen zu wenig Substanz, muss ich sagen. So die eigentliche Message, die er bringt, ist eine, die man schon oft gehört hat und keine allzu gut argumentierte, sage ich jetzt mal.
Ja.
Alrighty, dann gehe ich noch über in meinen letzten Film, den ich geguckt habe. Und zwar ist das Revenge. Das ist wahrscheinlich jetzt schwer zu erraten, worum es geht. Ich versuche es trotzdem mal kurz zu erläutern. Eine Frau nimmt Rache.
Nein.
Jedoch. Oh. Kurze Leo Dufiné-Impression. Ja, es ist von, ich glaube sogar 2017. Der ist vor knapp einer Woche bei uns auf DVD und Blu-ray rausgekommen. Ich hatte schon viel Gutes darüber gehört. Ist von einer Frau namens Colari Faga. Ich weiß leider nicht, wie ich es gut aussprechen kann.
Schreibt man das mit vielen Fragezeichen hinten dran?
Mit zwei. Ja, okay. Und ja,
ist ganz anders ausgesprochen, aber egal. Sorry, bitte. Ja.
Genau, Sprache ist halb Englisch, halb Französisch und geht um einen, ja, ich sag mal, Typen, der seine Frau betrügt mit einem wesentlich jüngeren Mädel und die sind in so seinem Wochenendhaus, ich sag mal so, ja, nicht in der Wüste, aber schon so in der, ja, Steppe auf jeden Fall, weit weg von der Zivilisation und plötzlich kommen noch, beziehungsweise nicht plötzlich, also dann kommen zwei Freunde von ihm noch dazu und sie ist halt sehr, ich sag mal, verhält sich sehr, ja, ich will gerade aufzügig sagen, aber das ist ein falsches Wort, oder?
Aufreizend.
Aufreizend, genau. Was ist aufzügig?
Das habe ich auch anzüglich.
Genau.
Aufzügig.
Auch gegenüber den anderen beiden. Genau, sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Aber das Interessante ist natürlich, hier ist alles von der Perspektive einer Frau gedreht, was das Ganze nochmal ein bisschen interessanter macht. Auf jeden Fall geht das Ganze nicht so gut. Und plötzlich, ohne jetzt in Details zu überzugehen, muss sie sich so ein bisschen ihres Lebens erwehren. Mhm. Oh mein Gott, was liebe ich diesen Film. Der ist der, ich fand den ganz fantastisch. Mein anderer Film, den ich dieses Jahr so gut fand, war Brawl in Cellblock 99. Beides Filme, die so, ich sag mal, wirklich das knallharte Exploitation-Genre wieder aufleben lassen. Unglaublich brutal. Also wirklich, der hier zelebriert Gewalt und der tut weh, der Film, das ist nicht normal. Sehr intensiv, geil gedreht. Der geht eine Stunde, 50 Minuten, aber wirklich ein minimaler Plot, aber wirklich spannende Sequenzen aufs Äußerste ausgereizt. Ohne Scheiß, guckt euch den an. Absolut großartig. Ich bin der größte Fan von diesem Film. Ich fand den so geil. Oh, großartig. Genauso wie Brawl in Cellblock 99. Also wirklich sehr, sehr gut. Soundtrack ist auch sehr gut. Also zumindest der Score schön treibend, manchmal ein bisschen rockiger, sehr intensiv. Also wirklich, wie die hier Spannung aus kleinen Szenen rausbringt, ist der Wahnsinn. Und ja, ich sag mal, welchem exzessiven Gewaltlevel manche Szenen enden, ist beispielhaft in der heutigen Zeit. Absolute Empfehlung. Wirklich. Heißer Trip. Ein ganz heißer Trip.
Okay.
Ich nehme an, ihr guckt euch den nicht an.
Nein, ich weiß es. Man müsste sich jetzt die DVD irgendwie ausleihen von dir oder die Blu-ray halt. Mal schauen.
Vor allen Dingen, die hat so ein schönes pinkes Cover. Also nicht so dieses blaue Blu-ray, sondern schön pink. Und das ist herrlich.
Also das Plastik ist pink oder was?
Ja, genau.
Das klingt natürlich cool.
Ja, also wirklich die mit, ja, Brown Snow, nein, der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Versucht, einen Trailer zu vermeiden. Ich nehme an, dass der dann schon so ein, zwei Plotpoints vorwegnimmt. Ja, wenn euch das angesprochen hat, unvoreingenommen reingehen, also ganz harte Empfehlung. Ganz harte Empfehlung. Okay.
Die Frage ist für mich an der Stelle, hat er außer der ganzen Härte
nein
noch mehr zu bieten oder ist das hauptsächlich ein...
Nein, das ist der also hier ist kein Weltverbesserungsfilm. Oh ja, ich habe
einen Moral. Nö, aber das ist halt sonst von spannend gehalten ist und vom Visuellen irgendwas mitbringt, außer halt der...
Oh ja, es ist super gedreht. Also Kamera ist fantastisch. Sehr geile Shots. Manche Einstellungen sind sehr gut, sind lassen sie ein bisschen Zeit, aber sind sehr schön vom Framing her, wo manche Leute dann sich positionieren und mit welchen Objekten da noch im Bild drin sind. Gerade am Ende bei einem Haus mit dem Swimmingpool gibt es ein, zwei, also es gibt ein paar sehr, sehr schöne Einstellungen, auf jeden Fall.
Okay. Und das ist wo verfügbar?
Ich glaube, bei Amazon kannst du den halt klar über so leihen, über Amazon Prime. Ansonsten ja, überall, wo es DVDs Blu-ray, und Blu-rays gibt.
Okay. Richtig, hat er so gesagt. Mein Hirn schmilzt schon langsam in der Hitze hier. Es kocht noch nicht ganz, aber wir kommen ja dem Ende zu, oder, Dennis?
Das ist richtig. Wenn ihr nicht noch was schnell raushauen wollt,
alles dann... gut.
Okay.
Vielleicht eine Empfehlung von Mo zum Abschluss?
Sie ist gentle,
ja. Schau dir gut dabei sonst.
Ja. Okay. Ja, vor allem die erste Folge.
Genau, nur die erste Folge.
Die erste Folge. Mo, ich guck weiter, okay? Okay,
cool, passt. Aber nicht wegen mir, ja? Also.
Nee, ich muss ja einschlafen irgendwie abends.
Genau, Empfehlung als Schlafen.
Nee, vielleicht gucke ich wirklich weiter. Mal gucken. Alrighty, dann vielen Dank fürs Zuhören. Weil ich jetzt gleich los muss auf eine Hochzeit und morgen wieder unterwegs bin, weil ich noch nicht ganz, wann die Folge rauskommt, aber da ihr nicht wisst, wann wir das hier aufnehmen, ist das egal. Von daher.
Wie?
Eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann immer ihr diese Folge hört. Und ich sage tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.
Du hast die Twitter-Handles nicht erwähnt.
Sehr gut.
Oh, fuck. warte, machen wir noch gerade. Machen wir noch gerade. Ich schule das dann nachher dran.
Okay.
At Denbas.
Was? Also hängst es nach. Okay.
Ja, ich mache das jetzt nach dem, wie heißt das? Outro.
Das okay, ist, okay, passt.
Ja. Mach doch einen ganzen Satz draus. Ja,
genau. Ich mach einen Satz draus
und schneid's rein. Okay, mein Twitter-Handle ist at Denbas.
Mein Twitter-Handle ist at Modriak. Das ist Modriak mit einem C am Ende.
Ja, und Denbas ist D-E-N-N-B-A-S.
Und at Lichtspielcast könnt ihr uns auch erreichen.
Und at Lichtspielcast, genau.
Den wollte ich jetzt noch sagen.
Ah, Entschuldigung.
Johannes, du hast auch deinen Twitter-Handle, aber den nutzt du nicht. Und den musst du natürlich auch nicht preisgeben, wenn du magst. Weil du ihn nicht nutzt. Genau.
Oder ihr schreibt uns einfach at Lichtspielcast.
Also net, also at Lichtspiel, also at Licht, der Twitter-Handle, nicht at die Mail oder nicht, also der Twitter-Handle ist at Lichtspielcast. Also ist der Johannes meint nicht die Mail, sondern halt.
Dennis, du musst los, es wird nicht besser.
Das ist richtig. Macht's gut, ciao.